Ich möchte heute weitermachen in meiner Entdeckungsreise oder in unserer Entdeckungsreise auf dem Weg zu Gott. Und wir haben uns jetzt in den letzten Wochen, wenn ich am Predigen war, verschiedene Dinge schon angeschaut. Und wir haben uns zum einen die Stiftshütte, Tabernakel, also der mobile Tempel, den damals Gott dem Mose in Auftrag gegeben hat, bau ein Ort, wo ich wohne. Wir haben einmal hier diese Umrandung uns angeschaut, die weiße Leinwand. Wir haben uns den Vorhang angeschaut, der bunt gewirkt ist, haben uns angeschaut, dass all das, was auf dem Vorhang drauf ist, so von den Farbenprächtigkeit ein Hinweis ist auf Jesus. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Also wir können in die Gemeinschaft Gottes nur kommen, wenn wir durch Jesus in die Gemeinschaft kommen. Wir haben uns den Brandopferaltar angeschaut, der Altar, wo schon Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wir haben uns das Waschbecken angeschaut, dass es nicht ein Sinnbild für die Taufe ist, sondern das Waschbecken ist ein Sinnbild, hat oftmals mehrere Bedeutungen, die Sachen, aber unter anderem der Wiedergeburt. Es ist ein Sinnbild für das Wort Gottes, dass mich, wenn ich täglich mich am, es werden morgens und abends am Brandopferaltar wurden Opfer dargebracht. Die Priester wurden angehalten, sich vor jedem Opfer und morgens und abends zu waschen. Wenn wir das mit dem Wort Gottes in Betracht ziehen, dann heißt es, sich echt mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Wir sind letzten Sonntag hier in den heiligen Bereich hinein, durch den Vorhang durch, und haben uns letzte Woche den Schaubrottisch angeschaut. Und heute möchte ich mit uns den Leuchter anschauen. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass in meiner Skizze, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe, ich das verkehrt rum aufgezeichnet habe, weil eigentlich ist es gerade spiegelverkehrt. Der Schaubrottisch steht im Norden, der Leuchter steht im Süden und Richtung Allerheiligstes ist dann der Räucheraltar. Das heißt, ihr müsst euch jetzt das gedanklich gerade umdrehen. Die sind alle auf entgegengesetzten Posten. Das kann interessant sein. Bevor ich aber jetzt uns den Leuchter genauer anschaue, möchte ich euch nochmal ein Autokennzeichen zeigen. Das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger Aspekt nochmal. Und zwar, vielleicht erkennt es der eine oder andere, das ist von meinem Auto das Kennzeichen. Und jetzt könnte man ganz banal sagen, Leute, die mich auch nicht kennen und so, die würden einfach feststellen, okay, das ist ein Mensch, der lebt aller Voraussicht nach im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und das Auto hat offensichtlich noch TÜV und es ist zugelassen. Deutschland gehört zur Europäischen Union und es ist ein deutsches Kennzeichen. Und dann könnte man noch davon drauf schließen, der Mensch könnte Christ sein, weil hier unten Jesus Christus einziger Weg zum Himmel steht. So, das heißt, ganz banal sieht eigentlich jemand, der mich nicht kennt, diese Information. Wer mich besser kennt, lernt auch weitere Informationen daraus zu ziehen und dann kann man lesen und erahnen, okay, vielleicht fangen seine beiden Anfangsbuchstaben ja mit DA an. Vielleicht fängt er seine Frau auch mit dem Anfangsbuchstaben D an. Vielleicht ist er ja ein Vater von jemandem, der im Jahre 99 geboren ist und im Jahre 2001. Vielleicht ist aber auch so, dass er sich versteht, wie er hat einen Vater im Himmel. Weil zu dem möchte er ja durch Jesus. Das heißt, es sind hier unheimlich viele komplexe Informationen drauf in nur ein paar Buchstaben, ein paar Sachen. Manchmal lesen wir in der Bibel Dinge und dann könnte man meinen, also jetzt würde, wer mich nicht kennt, kann sagen, ja, das kann alles sein, aber ob das so ist, pff, wer weiß es. Aber wer mich denn kennt, der wird feststellen, wow, da steckt ja unheimlich viel Information drin, die ich gar nicht erahnt hätte. Wenn wir uns jetzt den Leuchter nämlich anschauen, dann haben wir es mit einem relativ komplizierten Bild zu tun. Und zuallererst würde ich sagen, naja gut, ist ja jetzt mal nur ein Leuchter. Wie will der damit eine ganze Predigt füllen? Ich möchte es anfangen. Und zwar werden wir uns jetzt in 2. Mose 25, ab Vers 31, den Auftrag mal anschauen, den Gott dem Mose gegeben hat. Da heißt es, fertige einen Leuchter aus reinem, getriebenem Gold an. Der ganze Leuchter, sein Fuß, sein Schaft, seine Kelche, Knospen und Blütenblätter sollen aus einem Stück gearbeitet werden. Er soll 6 Arme haben, 3 auf jeder Seite des Leuchters. An jedem der 6 Arme sollen sich 3 mandelblumenförmige Kelche befinden mit Knospen und Blütenblätter. Der Schaft des Leuchters soll mit 4 mandelblumenförmigen Kelchen geschmückt sein, vollständig mit Knospen und Blütenblätter. Unterhalb der Stellen, an denen je 2 der 6 Arme aus dem Schaft hervorgehen, soll je eine Knospe sein. Der ganze Leuchter samt den Verzierungen und Armen soll aus einem Stück aus reinem getriebenen Gold gefertigt sein. Stelle dann 7 Lampen für den Leuchter her und bring sie so an, dass sie nach vorne leuchten. Die Dochtscheren und die Ölschalen sollen ebenfalls aus reinem Gold sein. Du sollst den Leuchter und alles Zubehör aus einem Talent reinem Goldes herstellen. Achte darauf, dass du alles genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Soweit der Text jetzt erstmal. Jetzt sind da unheimlich viele Details drin. Und man hätte jetzt ja auch sagen können, also, wenn es nicht wichtig ist, dann hätte Gott einfach gesagt, stell eine Lampe in das Heiligtum. Mach einfach irgendwie, ist doch egal. Wenn es nicht wichtig ist, mach's einfach irgendwie. Wir brauchen halt ein Licht da drin. Ist mir völlig egal, wie. Hätte er ja machen können, Gott. Aber der bringt da solche Details auf und ich weiß nicht, ob ich alles rauslesen kann. Und die Frage ist ja immer wieder auch bei dem Bild der Stiftshütte, wo lese ich vielleicht was heraus oder wo interpretiere ich was hinein? Und ich glaube, das Ganze soll uns ja auch nicht, wir wollen ja nicht back to the roots und jetzt anfangen wieder uns daran zu erfreuen, wenn irgendwo eine Stiftshütte aufgebaut wird, damit wir die Opfer so machen können, sondern es geht ja um das Kapieren, was hat Gott hier eigentlich vielleicht ins Dasein gerufen von dem, was wir entdecken sollen. Hebräer 5, Vers 8, 8 Vers 5, ich habe das jetzt nicht an der Folie, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes nochmal, sie dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. All diese Details sind nur ein Abbild von dem. Das ist nur ein Schatten von dem Echten, von dem Eigentlichen. Und deswegen ist es auch für uns so interessant und ich möchte ein paar Dinge hierzu mal anschauen. Wenn wir uns diesen Leuchter hier anschauen. Er soll aus purem Gold sein. Aus reinem Gold. Er soll wirklich bestes Material sein. Gold ist der höchste Wert. Zur damaligen Zeit war es der höchste Wert. Und es war so, Gold war für ein Symbol für die Reinheit, die Purheit Gottes selber. Jetzt habe ich nachgeschaut. Ein Talent reines Gold. In den Gewichtsangaben, wie schwer ist denn ein Talent? Bin ich auf 36 Kilo gekommen. 36 Kilo reines Gold. Ich habe gestern nachgeguckt, der Goldpreis liegt, zufälligerweise liegt das Gramm gerade bei 36 Euro. 36 Kilo sind also 1,3 Millionen Euro jetziger Wert. Das ist der Wahnsinn. Das war nicht so ein kleines Ding da, so, wo man so irgendwo hingestellt hat. 36 Kilo reines Gold. Das war echt massiv. Dann, als ich das entdeckt habe, habe ich mir erstmal noch mal kurz gewundert und überlegt, hä? Wer hat aufgepasst? Wie schwer war denn das Brot, das wir letzte Woche uns angeschaut haben? Es sind 12 Laibe Brot auf 6 jeweils auf einem Stapel. Jedes Brot hat 3 Kilo mal 12, 36. Das Brot des Lebens, das ist das gleiche Gewicht, denke ich, faszinierend, wie Gott in sich echt logisch ist. Und wir checken das manchmal gar nicht. Also, circa 36 Kilo war dieser Leuchterschwert, gemacht aus einem Stück. Da haben wir einmal diesen geraden Schaft, der dem Ganzen Stabilität gibt, die Säule ist, der einfach feststeht, wo ein Fundament da ist. Und dann 3 zur einen und 3 zur anderen Seite. Und wenn man sich so den Leuchter anschaut, dann könnte man doch fast meinen, der sieht ein bisschen aus wie ein Baum. Könnt ihr das aussehen? So der Stamm und dann die Äste, die so hoch. Ich glaube, ich habe hier ein Bild, wo ein Baum neben einem Leuchter steht. So, das sind Ähnlichkeiten da. Da gibt es diesen einen Stamm, dann gehen die Äste so weg und das Ganze, wenn er brennt, der Leuchter, könnte man fast meinen, das ist wie ein blühender Baum. Da ist was lebendig. Die Frage aber, was für ein Baum ist es denn? Wir haben was gelesen von Mandelblüten. Ein Mandelbaum, der gehört, was total überraschend ist, der gehört zu der Familie der Rosengewächse. Ist auch interessant. Ernährungswissenschaftler sagen, Mandeln sind hochgradig gesund. Also 20 Gramm Mandel am Tag hilft gegen so viele Dinge. Vielleicht hättet ihr auch welche essen sollen die letzten Tage. Also es ist, aber da ist noch was anderes ganz interessant. Zum einen, also hier in der Beschreibung, wie dieser Leuchter gebaut werden soll, haben wir was gelesen von Blüten, von Knospen und von Blütenblättern. Und das ist doch interessant, ein Baum, wo alle 3 Phasen vereint sind, wo nach dem Winter du einmal die Blüten siehst, wo du aber schon auch die Knospen siehst und wo du die Blätter siehst. Das heißt, eigentlich ist der Leuchter ein Symbol für einen Lebensbaum, der immer Frucht bringt, der immer Saft hat und der immer blüht. Vielleicht hilft uns das schon so ein bisschen zu überlegen, ist das nicht ein Symbol für den Baum des Lebens? Die Wortbedeutung von Mandel kommt, also die Wurzel davon, kommt von diesem Begriff eilen. Und das Interessante ist, der Mandelbaum ist der erste Baum, der nach dem Winter treibt und blüht. Gerade so im mediterranen Raum, so auf Mallorca sind die auch relativ verbreitet mittlerweile. Das heißt, da ist schon Mitte Januar, fängt die Mandelblüte an. Und das heißt, Leute, die hier aus dem Winter flüchten, die gehen nach Mallorca und dann ist erstmal, das ist überwältigend, wenn eigentlich noch alles tot ist, wenn noch alles schläft, dann treibt der Mandelbaum als erstes aus und blüht. Und ist damit ein Vorbote für den Frühjahr, ein Vorläufer des Frühlings. So sollte dieser Leuchter gebaut werden. Ich möchte mit uns Kolosser 1 ab Vers 17 mal lesen. Und zwar heißt es hier, er war da, hier geht es um Jesus, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Das heißt, dieser Mandelbaum ist ein Symbol von, es ist der Erste, der erwacht ist. Es ist der Erste, der wach geworden ist. Hier oben sehen wir den Leuchter auch noch mal parallel. Genau, kannst auf der Bibelstelle bleiben. Er war noch da, bevor alles andere begann. Was für ein cooles Bild. Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Es diese eine schafft und es entspringt alles daraus. Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Ein weiterer sehr toller Hinweis ist, da kommen wir erst später dazu, und zwar hier in der Bundeslade gibt's einmal, bis hierher durften die Priester rein oder der diensthabende Priester ins Allerheiligste, darf nur der Hohepriester einmal im Jahr. Und da ist die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, mit einem Krug voll Manna und mit Aarons Stab. Und Aarons Stab, und das, die Geschichte, ich greife es jetzt einfach mal vor, steht in 4. Mose ab Vers 17, da ist es so, da ist ein bisschen eine aufgewühlte Situation unter den 12 Stämmen Israels. Und Mose sagt also, aus jedem Stamm bringt einen Wanderstab her und schnitzt den Namen des jeweiligen Stammes drauf. Wir legen alle ins Allerheiligste rein und gucken, was über Nacht passiert. Jetzt ist so ein Stab eigentlich eine ganz klare, eindeutige Sache. So ein Stab, wenn er abgeschnitten ist, dann ist er tot. Es ist kein Leben mehr in ihm. Es ist hoffnungslos tot. Die werden in das Allerheiligste reingelegt, kann man in 4. Mose 17 nachlesen. Und das Interessante ist, Aarons Stab war der einzige, der über Nacht Mandelblüten, Blätter und sogar Mandeln getrieben hat. Ist das nicht ein cooles Bild? Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Dort, wo was tot abgeschnitten war, wo jeder vernünftige Mensch sagen würde, da ist kein Leben mehr drin. Man hat bei Jesus in die Seite reingestochen, festgestellt, da ist Blut und Wasser, das Blut ist schon geronnen, der ist tot. Alle Beweise sprechen für er ist tot. Und so wie Aarons Stab als Bild mit Mandelblüten, Blätter und Früchte neu Leben eingehaucht wurde, ist Jesus der Sohn Gottes, der in dem die ganze Schöpfung vereint ist, der stabil steht und aus dem heraus alles entsprungen ist. Also mich begeistert es. Die Menora, so nennt man den Leuchter auf Hebräisch, Menora bedeutet einfach nur Leuchter, ist eigentlich ein Lichtträger, weil die Menora selber verbrennt nicht, sondern die Menora ist ein Lichtträger und hat oben aus Mandelblüten Kelche, wo Öl hineingemacht wird und daraus entsteht das Feuer und das Licht. Die Menora ist die einzige Lichtquelle im Heiligtum. In der Stiftshütte über diesem Heiligtum gibt es 4 Zeltbahnen. Das ist also bei uns Pfadfinder, wir haben eine schwarze Ware als so eine Zeltplane. Da reicht eine schwarze Plane, es ist echt dunkel da drin. Der ganze Tag, wenn du nicht aufmachst. Da drin findest du nichts, wenn du nicht mit einem künstlichen Licht dich zurechtfinden kannst. Das heißt, es gibt nur eine Lichtquelle im Heiligtum und erleuchtet das Ganze. Man kann ohne den Leuchter nichts sehen. Ohne das Licht ist es wie verhüllt. Du kannst nicht mal das Brot sehen, das gegenüber ist. Wenn in uns Jesus nicht brennt, dann ist zum einen die Bibel und das Alte Testament für uns was total verborgen. Es ist wie eine Decke auf uns. Du siehst, du könntest quasi wie verhungern vor dem gedeckten Tisch, weil du es gar nicht siehst. Du könntest stolpern, das ist alles. Das heißt, von den Israeliten heißt es, dass ja auf ihnen wie eine Decke drauf ist. Es ist noch verhüllt, aber irgendwann, wenn sie Jesus erkennen, wird die Decke weggenommen werden. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen, die wundern sich, was wir Christen eigentlich so alles denken und glauben und vor allem in welcher Logik das Ganze zueinander steht. Es ist die einzige Lichtquelle. Und jetzt auch, weil das Ganze ist ja kompliziert, habe ich ja schon gesagt. Und so wie an meinem Nummernschild die unterschiedlichen Bedeutungen sichtbar werden, hat Gott hier auch sicher, wenn Jesus was ausgesprochen hat oder wenn es Paulus oder wer auch immer im Neuen Testament darauf Bezug genommen hat, dann haben die Leute einen Blick gehabt, was er wohl damit sagen will. Da heißt es in Johannes 8, Vers 12, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Der Leuchter aus Mandelblüten, ein Bild von der Erste, der auferstanden ist. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Dann lesen wir aber, und jetzt dreht sich das Bild auf einmal um, Matthäus 5, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Mit so wenig Utensilien hat Gott macht er eine Schau groß, was es bedeutet. Jetzt haben wir beide Spielvarianten. Das eine ist, dass Jesus der Leuchter ist, dass er derjenige ist, von dem aus das Licht kommt, der uns Orientierung schenkt. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, der das Brot des Lebens ist. Aber nur wenn Jesus das Leben in dir hell macht, siehst du das Brot auch und siehst den Nutzen davon. Seid ihr dabei? Kriegt ihr es mit? Und dann dieses Switchen von nicht ich bin das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Auf einmal bekommt der Leuchter eine ganz neue Bedeutung. Das bringt es doch nicht, wenn du dein Lichtchen in die Tasche tust und versuchst so unter der Woche das in der Tasche flimmern zu lassen und dann am Sonntag holst du es raus. Ich hab's noch. Sondern stell's doch auf den Leuchter. Guck doch, dass es für die anderen sichtbar ist. Und dann schließt sich in mir ganz neu auf, wie es in Kolosser 2 heißt, wo Paulus denn so sagt, in ihm, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. So viele Dinge, die im Alten Testament plakativ sind, sind ein Schatten für das Eigentliche, für das Wirkliche. Und bei dem Ganzen ist die Mathematik die, dass es eigentlich sich immer auf Jesus zentriert. Wir haben festgestellt, dass sich so die Gerechtigkeit Gottes, der Vorhang zentriert sich auf Jesus, dass die Tür zentriert sich auf Jesus, der Brandopferaltar zentriert sich auf Jesus, das Waschbecken, Das Brot, der Leuchter, das zentriert sich immer alles auf Jesus. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und ab Vers 6, wie ihr nun Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Eure Wurzeln tief in seinen Boden, wie aus einem Guss. Seid fest dran. Schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Es geht um eine Beständigkeit. Es geht um eine Orientierung. Es geht um eine Ausrichtung. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Was für ein Hammer. 2. Mose 27, Vers 20 heißt es, und da gibt es die Anweisung wieder an das Volk Israel: Richte den Israeliten aus, sie sollen dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit seine Lampen beständig brennen. Der Leuchter soll außerhalb des Vorhangs, hinter dem die Bundeslade steht, aufgestellt werden. Aaron und seine Söhne sollen dafür sorgen, dass die Lampen im heiligen Zelt von Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennen. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Die Israeliten sollen reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen. Das heißt, reines Öl aus zerstoßenen Oliven ist kaltgepresstes Öl. Was ist das beste Öl? Kaltgepresstes. Über die Erhitzung kriegst du alle anderen Sachen, die aber nicht mehr kostbar sind. Sondern es ging um das beste Öl, das man mit Mühe eigentlich gewinnt. Das hat einen echt was gekostet. Und das sollte gebracht werden in den Tempel. Und dann heißt es, dort soll der Leuchter stehen in dem Bereich. Und Aaron und seine Söhne sollen dafür sorgen, dass die Lampen im heiligen Zelt von Abend bis zum Morgen brennen. Die Priester waren beauftragt, ständig nach den Lampen, nach dem Docht und nach dem Öl zu schauen. Das war richtig Aufwand. Uns wäre es ja viel lieber, dass wir sagen, das brennt einfach. Ich habe mir mal für Jesus entschieden, Flamme angemacht, das brennt einfach. Und da komme ich immer wieder rein und dann tanke ich auf. Es heißt hier, sie sollen dafür Sorge tragen, dass es permanent brennt. Halten wir unser Feuer am Brennen? Ich habe bei dem Ganzen, jetzt kommt die Experimentendose, beim Ganzen versucht, ein Experiment quasi. Und zwar, ich habe jetzt keine Mandelblüten herbekommen, sondern ich habe eine Orange aufgeschnitten. Da innen drin ist der Strunk, den ich als Docht benutze. Ich habe hier Olivenöl, also das wird nicht ganz kalt gepresst sein. Ich habe es von einem großen Discounter. So. Und jetzt ist das nämlich echt eine spannende Sache, dass ich jetzt versuche, das mal anzuzünden. Oh, ich habe ein Streichholz ohne Mogelpackung. Zack. So. Okay. Also ich lege mal das Mikrofon weg.
Ja, das hält sich noch nicht so lang. Aber ihr habt... So, eigentlich ist es genau richtig, dass es jetzt ausgegangen ist, weil ihr merkt,
so eine Öllampe, das brennt nicht einfach so von selber. Das heißt, als Priester waren da beauftragt, echte nachzugucken. Das war nicht was, was da einfach so, das läuft schon. Manchmal denke ich so, wir Christen, wir sind so an dem Punkt gekommen, wo wir denken, naja, das Christsein wäre schon schön. Also die Rettung nehme ich gern mit, wenn es das ohne Mühe irgendwie gibt. Ohne Mühe im Sinne von, da möchte ich mich nicht noch extra beschäftigen müssen. Aber ich sage euch, genau das war aber das, was eigentlich, was Gott ihnen da in Auftrag gegeben hat. Hey, lass dein Feuer brennen und vor allem achte drauf, dass es brennt. Und so ein Öllicht, probieren wir gleich nochmal,
könnt ihr aber gerne nachbauen.
Dass das eigentlich echt was ist, was man immer wieder beachten muss, brennt mein Öl noch? Oh ne, ich muss nach. Selbst wenn du alles hast, wenn du Feuer hast, wenn du ein Dach hast, musst du immer wieder gucken, brennt mein Öl noch. Also je nachdem, wenn der Strunk trocken ist, habe ich mir sagen lassen, dass das so diese Ölmenge bis zu 7 Stunden brennen kann. Also könnt ihr mal mit euren Kindern nachbauen. Ihr Lieben, haben wir genügend Öl in unserer Lampe? Sehen wir durch das Öl das Brot des Lebens für die Menschen? Offenbarung 2, Vers 1 ist die Botschaft an eine der 7 Gemeinden in Kleinasien, wo der Johannes Folgendes schreibt. Die 7 Gemeinden, das sind jetzt nicht, das sind einzelne Leuchter, aber da heißt es dann so, Offenbarung 2, Vers 1, schreibe den Brief dem Engel, das ist der Älteste oder Vorsteher der Gemeinde in Ephesus, das ist die Botschaft dessen, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den 7 goldenen Leuchtern umhergeht. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von deinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Wir haben wieder das Bild von dem Leuchter, von der Orientierung, von dem Licht, von diesem Dranbleiben. Ich glaube nicht, also so wie ich hier versucht habe, das Feuer zu brennen, das ist an und für sich nicht anstrengend im Sinne von, es ist anstrengend, aber es erfordert meine Aufmerksamkeit. Christsein bedeutet was, wo habe ich meine Aufmerksamkeit drauf? Womit beschäftige ich mich? Ist es, dass das Öl in mir brennt? Eins der herausforderndsten Dinge ist für uns doch in unserem Alltagstrubel und jeder von uns kennt wahrscheinlich diese Situation, wo er denkt, ja, und das kann ich doch jetzt nicht auch noch machen. Ich muss mich um meinen Job kümmern, um meinen Beruf, um meine Arbeit und was auch Familie und Kinder und Sport und Taxi hin und her und was nicht alles. Wie soll ich jetzt mich auch nur darum bemühen, dass mein Licht brennt? Oder ist es nicht so, dass wir, es heißt, bei der Stiftshütte, die Priester, die haben vor allem morgens und abends ihren Dienst getan. Ich für mich will mir eintrainieren, dass ich Dinge echt gerade so in dieser Wechselphase zwischen Schlaf und Wach und Schlaf nochmal so mit Gott klären und sage, brennt mein Licht noch in dein Licht noch in mir? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Und was für einen tollen Aspekt. Da gibt es sicher noch viel mehr. Aber wir haben es, und jetzt damit zusammengefasst, wir haben es mit Jesus zu tun, der der Erste ist, der wie eine Mandelblüte damals als Erster das, den Tod, den Winter durchbrochen hat, als Vorläufer des Frühlings. Wir sind beauftragt, Licht zu sein in unserer Umgebung. Relevant für die Menschen, die das Brot sonst nicht sehen, bist vielleicht du die einzige Lichtquelle zur Orientierung. Das heißt, du gibst ihnen nicht zu essen, sondern sie sehen durch dich vielleicht das Essen. Und dann haben wir es mit einem ewigen Gott zu tun, der in uns sein Öl brennen lassen möchte. Ich möchte beten, dass unser Öl echt brennt. Dass du und ich brennen. Der alte Kirchenvater Augustinus sagte, du musst, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich frage mich bei mir selber, kommt das auch an? Brennt es in mir? Und wenn nicht, dann lass uns vielleicht auch miteinander auf die Knie gehen, ganz neu und sagen, Jesus, ich möchte, dass mir etwas brennt von dem, was du auch in anderen entzünden möchtest. Halleluja. Halleluja. Jesus, wenn wir so, ich möchte beten, wenn wir uns so diesen Leuchter anschauen, die Accessoires des, dieser Stiftshütte, dann hoffe ich echt und bete, dass wir nicht irgendwelche Fabeln hineininterpretieren, die du so nicht siehst oder gesehen hast, sondern dass wir den Wert erkennen, den du dem Ganzen beimisst. Und offensichtlich war es dir nicht egal, wie der Leuchter aussehen soll. Offensichtlich war es dir nicht egal, wie der betrieben werden soll. Und offensichtlich ist es dir auch heute nicht egal, wie wir unser Christsein leben. Jesus, ich bete, ich lasse dein Feuer in uns brennen und hilf uns, unsere Aufmerksamkeit auf dich zu richten, dran zu bleiben, den Trick rauszuhaben, zu sagen, ich möchte, dass mein Feuer, dein Feuer brennt in mir. Jesus, und ich bete dich auch, dass wir reines, unverwässertes Öl nehmen. Öl, das pur ist, das rein ist. Öl von dir. Herr, ich bete dich, dass du die Kraft des Heiligen Geistes auch in uns als Gemeinde neu ausgießt. Ich glaube, dass ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch hier das Bibelwort stimmt. Du wirst das geknickte Rohr nicht abreißen, den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern neu entfachen in Flammen. Dort, wo wir uns dir entgegenstrecken. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vielleicht könnten wir eins der letzten Anbetungslieder nochmal singen. Vielleicht dieses Wir heben heilige Hände auf zu dir. Und lass uns das mal in dieser Anbetungshaltung echt singen. Mein Lob soll immer da, dein Lob in meinem Munde sein.